Das ist also hier eine Internetseite von Miki Nakajima. Die hat hier eine schöne Internetseite, wo sie Simulationen zeigt zur Bildung des Mondes. Das hier ist, sie hat einige Movies hier auf ihrer Internetseite mit verschiedenen Szenarien. Ich zeige Ihnen jetzt das Standardszenario. Wir haben also jetzt hier, Sie sehen Theia auf der linken Seite, die Protoerde auf der rechten Seite und die beiden kollidieren jetzt. Also die kreisen gar nicht umeinander, sondern es gibt regelrecht wirklich eine Kollision in so einem scharfen Winkel. Lassen wir das mal loslaufen. Sie sehen also hier jetzt, wie das Ganze so aufgeheizt wird, dass im Prinzip dieses heiße Silikatgestein vaporisiert. Ja. Der Theia wird fast komplett aufgelöst. Ja, Sie sehen noch einen kleinen Kern da stehen, wird aber durch den Aufprall komplett aufgelöst. Die Erde wird sehr, sehr heiß. Das wird hier durch diese weiß-gelbliche Färbung gezeigt. Es gibt dann noch einen weiteren Zusammenstoß, den man auch in vielen anderen Simulationen so findet, dass die also zweimal aneinander stoßen. Es gibt einen regelrechten heißen Schweif aus diesem heißen Gestein, der dann einen Ring bildet um die Erde. Und aus diesem Ring, sehen Sie schon, bilden sich diese Urtropfen des Mondes, die dann auf einer viel, viel längeren Zeitskala, also das dauert dann hunderte von Jahren oder vielleicht sogar noch länger, bis sich daraus dann der Mond bildet. Gut, das war das dazu. Ja, damit kann man also erklären, dass es wirklich eine richtige Durchmischung gab des Gesteins von Theia und der Protoerde, zumindest des Mantels, sodass das Isotopenverhältnis von Mond und Erde so gleich ist. So, dann zeige ich Ihnen hier noch ein Bild zur frühen Atmosphäre. Aufgetragen ist hier die Zeit auf einer logarithmischen Skala. Wir befinden uns also natürlich hier tief im Hadaikum. Das sind also die ersten 10 hoch 9 Jahre, also die ersten Jahrmilliarden werden hier gezeigt. Also hier hinten dann in dem schraffierten Bereich, hier hinten fängt das Archaikum an, nach 500 Millionen Jahren irgendwo hier. Die Oberflächentemperatur, sehen Sie, liegt irgendwo im Bereich über 2000 Kelvin. Hier haben wir also in dem gelben Bereich noch durch den Zusammenstoß mit dem Mond. Die Temperatur sinkt langsam. Wir haben einen relativ hohen Anteil an CO2 und Wasserdampf, der sich hier gebildet hat. Ja, es gibt dann einen Punkt, wo die Temperatur dann genügend abgesunken ist an der Oberfläche, dass eben sich flüssiges Wasser bilden kann. Das passiert so nach ein paar Millionen Jahren, nach ein paar 10 hoch 6 Jahren. Ja, finden also hier oben dann die Kurve mit flüssigem Wasser. Der Wasserdampf geht hier rapide runter, versiegt dann. Und das CO2 wird dann eben aufgenommen vom Gestein und vom Wasser und geht dann auch runter. Und je nachdem, also man weiß nicht, also das sind ja alles Modellannahmen, man weiß nicht, wie es in Wirklichkeit gelaufen ist. Aber wenn diese Zusammensetzung so war, würde das CO2 irgendwo bei 20 bis 80 Millionen Jahren dann eben versiegen, nach unten gehen. Und wir hätten dann eben keine Treibhausatmosphäre mehr, sondern nur noch einen kleinen Anteil von CO2. Hier unten, was nicht gezeigt wird, ist eben der Anteil von Stickstoff, der dann auch anfängt, einen dominanten Anteil der Atmosphäre zu bilden. Gut. Ja, das ist nochmal ein Diagramm zur Veranschaulichung dieser Mondkollision. Aber ich hatte Ihnen ja schon die Simulation gezeigt. Wichtig ist auch, dass zum Beispiel die mittlere Dichte des Mondes kleiner ist als die der Erde. Also der Kern von Theia ist wahrscheinlich verloren gegangen für den Mond und hat sich dann eben verschmolzen mit dem Eisenkern der Erde. Und durch diesen hohen Zusammenstoß. Hier sieht man das nochmal dann in Schnappschüssen. Bleibt ein kleiner Kern übrig, aber eben nicht mehr der große Kern. Also wenn überhaupt, hat der Mond nur einen kleinen Eisenkern und entsprechend diese kleinere mittlere Dichte. Ja, das sind so Rechnungen von Cameron, die ja, ich glaube, vor 20 Jahren gemacht wurden, Simulationen. So. Cameron und Benz. Das Bild stammt aus dem Lehrbuch von Carroll und Ostley. Zur Zusammenfassung dann vielleicht noch mal kurz hier die Zeitskala. Wir haben also ganz zu Anfang, am Anfang des Sonnensystems 4,567 Milliarden Jahre hier unten. Das heißt, die Zeitskala geht von unten nach oben. Ist nicht immer linear. Wir haben hier einen Sprung zwischendrin. Es bilden sich hier diese Chondrulen, diese Calcium-Aluminium-Einschlüsse. Dann bildet sich der Kern, einfach, dass das Eisen nach unten sinkt in den Kern. Und dann gibt es irgendwann die Bildung des Mondes, 70 bis 110 Millionen Jahre nach der Bildung der Chondrulen. Und dann gibt es das erste Gestein, das Nuwa-Gitduk-Gestein. Und die ersten Ozeane sind wahrscheinlich hier schon entstanden. Das Akasta-Gneisgestein ist hier 4 Gigajahre alt. Um 3,8 Gigajahre haben wir das große Bombardement. Und dann bilden sich hier die ersten Fossilien und wir haben die Plattentektonik definitiv bei 3,2 oder etwas mehr als 3 Gigajahre. Ja, das ist also die Zusammenfassung für die ganz frühe Erde. Hier nochmal jetzt eine Diskussion zum Wasser auf der Erde, woher das kam. Das ist das Deuteron zu Wasserstoffverhältnis. Der Wert der Erde, hatten wir diskutiert, ist irgendwo so im Bereich 2·10⁻⁴ grob. Und Sie sehen, wenn man das vergleicht mit dem protosolaren Nebel, und die Vermutung ist eben, dass das ungefähr dem entspricht, was man heute für Jupiter und Saturn misst, dann hat man einen sehr relativ kleinen Wert. Ja. Wenn man sich aber jetzt das Deuteron zu Wasserstoffverhältnis anschaut von den Chondriten, also von den Asteroiden, findet man, dass diese Werte vergleichbar sind mit der Erde. Also es könnte durchaus möglich sein, dass eben die Chondriten das Wasser auf die Erde gebracht haben. Das Diagramm wurde damals gemacht von der ESA, als das Deuteron zu Wasserstoffverhältnis auf 67 P Churyumov-Gerasimenko ermittelt wurde. Und Sie sehen hier, der Churyumov-Gerasimenko gehört eben zu einer ganz anderen Familie. Der gehört eben nicht zu den Chondriten, sondern eben hier zu der Jupiter-Familie, die wahrscheinlich von weit außerhalb des Sonnensystems herkommt und von daher auch ein entsprechend erhöhtes Deuteron zu Wasserstoffverhältnis aufweist. Im Einklang mit dem, was wir hier in der Vorlesung diskutiert haben. So, dann zum Abschluss noch die junge, schwache Sonne. Das sind Rechnungen auch wieder aus Carroll und Ostley. Man kann ausrechnen, wie groß war der Radius der Sonne vor 4,5 Milliarden Jahren, wie hoch war die Luminosität, wie hoch war die Oberflächentemperatur. Genau das ist hier aufgetragen als Funktion der Zeit. Present Age, das ist heutzutage, haben wir eben die Werte auf 1 normiert für den Radius und die Luminosität L. Die Temperatur ist 5780 Kelvin, wird noch ein bisschen ansteigen und dann aber auf diesem Wert bleiben in Zukunft. Wenn man aber zurückgeht in der Zeit, sieht man, dass die Oberflächentemperatur doch rapide angestiegen ist. Das heißt, die Oberflächentemperatur war früher viel, viel kleiner. Und gerade zu Anfang, zur Entstehung des Sonnensystems, lag also die Luminosität L, die Sie hier sehen, nur bei 0,7 des Wertes von heute. Also 30% weniger als heute. Und in Zukunft wird die Luminosität auch ungefähr 30% ansteigen in 8 Gigajahren. Und der Radius hingegen wird nur leicht anwachsen. Und die Temperatureffekte, die Sie sehen, sind relativ klein. Die Skala auf der rechten Seite ist zwischen 5600 Kelvin und 5800 Kelvin. Das ist also nicht so dramatisch, aber es geht mit der vierten Potenz, die Luminosität. Das heißt, diese kleinen Temperaturunterschiede, diese kleinen Radienunterschiede summieren sich auf zu diesem relativ großen Effekt von 30% für die Luminosität. Ja, ach ja, das ist der Abschluss, die Regentropfen. Das ist aus dem Nature-Artikel herausgezogen. Das ist also das Gestein auf der linken wie auf der rechten Seite. Sehen Sie also diese regelmäßigen Huppel. Und das ist interpretiert, als seien das eben fossile Abdrücke von Wassertropfen. In der Mitte ist so ein Stein aufgeschnitten. Da sehen Sie also eine relativ glatte Oberfläche hier oder ein Zwischengestein links und rechts und dann so eine kleine Mulde. Der Maßstab ist so, dass dieser Balken hier ungefähr 1 Zentimeter entspricht. Das heißt, die Tiefe der Mulde ist ungefähr 1-2 Millimeter, so um die Größenordnung. Und aus der Tiefe kann man eben Rückschlüsse ziehen, dass die Dichte der Atmosphäre nicht so hoch gewesen sein kann, dass man da einen sehr großen Treibhauseffekt erwarten kann. Wie zum Beispiel heute bei der Venus, da haben wir ja 90 Bar zum Beispiel für diesen riesen Treibhauseffekt. Gut. Dann schließen wir das Kapitel hiermit ab und nächste Woche kommt dann ein sehr spannendes Kapitel, Kapitel 6. Da geht es nämlich um die Frage, was ist Leben? Wir werden uns da also mit Entropie auseinandersetzen und den ersten Begriffen, die also Erwin Schrödinger geprägt hat, um Leben zu definieren. Ja, und dann gehen wir weiter und besprechen die terrestrische Biochemie. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.